Reise Tirol, Radio Wohnzimmer, Menschen im Gespräch.
Herzlich willkommen hier im Radio Wohnzimmer. Heute habe ich hier einen Mann sitzen, der uns allen aus einer Zeit erzählen kann, an die sich die meisten von uns nicht erinnern können, da sie da noch nicht geboren waren. Ich freue mich sehr auf die Geschichten von Lois Brucker aus Gais. Hallo und herzlich willkommen, Herr Brucker.
Guten Tag.
Herr Brucker, ich muss es gleich sagen, wir sind heute bei Ihnen in der Stube und wir bedanken uns an dieser Stelle, dass Sie uns zu sich nach Hause eingeladen haben. Herzlichen Dank.
Bitte, bitte.
Herr Brucker, Sie sind Jahrgang 1933, sind der sechste von 11 Kindern. Sie sind am Eckhof in Gais aufgewachsen und leben heute auch hier noch immer mit Ihrer Frau. Ihr Sohn hat den Hof übernommen und lebt mit seiner Familie auch hier. Sie selber haben nicht nur den Faschismus erlebt, sondern auch die Option, den Zweiten Weltkrieg und erinnern sich an so manche Begebenheit aus dieser Zeit noch sehr gut. Sie sind am Nachbarshof aufgewachsen, wo damals Mary de Rachewils von ihrer Ziehmutter auch großgezogen wurde. Und Sie selber haben bei der Firma Beikircher in Mühlen in Taufers gearbeitet, die Turbinen für Elektrowerke hergestellt hat. Ihr Vater war Zugschaffner bei der Tauferer Bahn, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt. Und Sie selber sind gelernter Maschinenschlosser mit Meistertitel und haben bis zu Ihrer Pensionierung als Berufsschullehrer gearbeitet und da die Fachausbildung für Metall mit aufgebaut. Sie sind mit Ihrem Hof Bioland zertifiziert und Sie waren 60 Jahre beim MGV und sind so gesund, weil Sie immer Ihre Produkte vom Hof konsumiert haben. Das sagen Sie selber. Stimmt das?
Ja.
Herr Brucker, was sind denn Ihre ersten Erinnerungen? Wenn man sich denkt, 1933 sind Sie geboren. Das heißt, Sie sind während dem Zweiten Weltkrieg zur Schule gegangen. Also in der Zeit sind Sie schulpflichtig geworden.
Deutsche Schule. Der hat angefangen nach 1939. 1939 bin ich noch italienische Schule gegangen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass einmal in die Schule kamen. Mir natürlich kein Italienisch, die Lehrerin kein Deutsch. Und das war eigentlich, wenn ich heute zurückdenke, es war zu lachen.
Also hat niemand den anderen verstanden?
Ja, kaum nicht.
Und gelernt? Also
wenn man
hat man da was gelernt?
Board, hat man also halt die zwei Finger müssen aufheben, dann hat sie gewusst, jetzt muss man halt auf einer Bord. Und das war auch interessant. Das Schuljahr hat drei Trimester. Ich habe heute noch das Zeugnis, da sind nur zwei Trimester, was eigentlich benotet wurden. Das dritte ist durchgestrichen. Und das hängt jetzt mit meinem Vater zusammen. Der, ja, Sie haben ja erwähnt, bei der Taufrabahn. Der hat nachher, ist einmal gekommen und da mit der Mutter was geredet und dann haben sie beide geweint. Und nachher sind wir als Kinder wo draufgekommen. Dann hat er einen Termin gekriegt bei der Taufrabahn, natürlich, die war staatlich. Innerhalb 14 Tage soll er sich entscheiden, statt Brucker Ponticello. Und das hat er da der Mutter erzählt und dann haben sie beide geweint und da kann ich mich noch gut erinnern, da hat er gesagt, bevor ich meinen Namen hergib, alles. Aber ich bin als Brucker geboren und nicht Ponticello. Man muss sich das vorstellen, eine Stube von Kindern, 11 Kinder und den Mut haben, es war ja kaum Arbeit zur damaligen Zeit. Ich meine, zum Essen haben wir schon einigermaßen gehabt, weil wir ja etliche Hektar Feld haben. Und so, das hat schon gepasst. Dann ist er von der Bahn entlassen worden. Damals, man hat eigentlich keine Zukunft mehr gesehen. Da haben die Leute alle angefangen optieren und genauso auch der Vater. In Gais war sie eine einzige Familie, was nicht optiert hat. Er hat müssen einrücken nachher. Er ist nachher zur Deutschen Reichsbahn, hat es geheißen, nach München außen. Hat er müssen nachher einrücken. Der Vater war nicht mehr da, dann war die Mutter das Familienoberhaupt.
Während des Krieges?
Ja, während des Krieges. Nachher kann ich mich erinnern, er hat allem berichtet, oder wenn er gekommen ist, sie darf ja nie unterschreiben, weil sie ist durch die Option wären sie ausgesiedelt.
Aber wie war die Situation in Geis während der Option? Haben da die Leute untereinander gestritten oder hat man da sich gegenseitig schief angeschaut?
Ich kann mich erinnern, also der Bauer, was da nicht optiert hat, den haben sie in Walschen Seppel gegossen. Nicht?
Aber hier aus Geis sind die Leute nicht weggegangen nach Deutschland?
Nein, eigentlich nicht. Damals.
Die sind am Ende alle geblieben.
Man muss sich vorstellen, damals war Geis im Verhältnis zu heute ein kleiner Dorfteil. Das waren Bauernhöfe und die sind geblieben. Die Männer haben sowieso alle müssen einrücken. Und damals die Landwirtschaft haben die Frauen und die Kinder praktisch betreut.
Sie sind auch in Ihrer Volksschulzeit dann in die italienische Schule eben gegangen und haben aber gleichzeitig Katakombenunterricht bekommen.
Wir haben im Keller unten haben wir Katakombenschule.
Hier im Haus?
Hier im Haus, ja. Im Keller unten war die Katakombenschule. Was noch interessant ist, im ersten Stock hat eine Italienischlehrerin gewohnt.
Hier im Haus?
Ja, weil es war so, da waren nur die Bauernhöfe. Und da war eigentlich kein Zimmer zum Heizen oder die haben die Stuben, die Küchen gehabt und da ist man in die kalten Kammern geschlafen. Da bei uns durch das Haus 1911 abgebrannt ist und neu aufgestellt, dann war das zur damaligen Zeit ein neuwertiges Haus. Das heißt, jedes Zimmer hat einen Ofen gehabt. Im ersten Stock.
Und die Italienischlehrerin ist hier untergebracht worden, weil es hier warm war, das Zimmer.
Ja, weil kein anderer Platz im Dorf war. Und da haben sie halt noch geschaut, ob der Star oder keine Ahnung. Der ist gekommen, dann war der Vater noch bei der Bahn. Hat das ja alles geklappt.
Jetzt, wenn wir von der Zeit während des Zweiten Weltkriegs reden, Sie waren da ein kleiner Bub oder ein kleiner heranwachsender Bub. Sie haben erzählt, Sie haben da im Wald mit Handgranaten gespielt. Das war dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Das war das Ende, nach 1945. Da war so viel Militär, das können Sie sich gar nicht vorstellen. In jedem Haus, in jedem Futterhaus, weil die Deutschen mussten zurück von Italien auch. Die waren eingekesselt, kann man sagen. Am Brenner waren die Franzosen. In Osttirol waren die Russen und nachher sind die Alliierten gekommen, also die Amis. Und. Da war so viel Munition. Die Soldaten haben Gewehre und alles weggeworfen. Und da war so viel Munition. Und wir, durch das, dass der Vater auch Jäger war, haben wir uns ein bisschen ausgekennt. Mit der Munition auch, aber Handgranaten haben uns die Soldaten gezeigt, wie man die abzieht und wirft.
Und mit denen haben Sie gespielt, oder was?
Da oben im Wald haben wir Krieg geführt.
Nein.
Ja, also Handgranaten.
Wer hat denn da gegen wen gespielt?
Ja, halt die Nachbarsbuben und Gewehre. Und
hat sich da nie jemand verletzt?
Ich weiß, ein Fall von einem Nachbarsbuben, da war auch von mir ein Bruder mit. Dann hat er die Handgranate gezogen, dann ist sie weggefallen. Mein Bruder ist wieder Blitz weg. Und er hat sich noch umgedreht, aber dann hat es nachher einen ganzen Muskel weggerissen am Fuß, am Unterbein.
Wahnsinn.
Ja, kann ich mich erinnern, in Doar, da haben wir mal eine reingeschmissen, sie schauen, wie es geht, wenn man im Wasser. Dann war die Oberfläche fast weiß. So viele Fische. Sie hat uns nachher laut getan. Sie haben lange einmal getan.
Mhm. Waren Sie dann selber später auch Jäger?
Ich wollte es werden. Bin mit dem Vater mit, kann ich mich noch gut erinnern. Sind wir am Milbach hinauf und Obergeis ja, auf die Hornjacke. Und wir decken uns ein in so einen Latschenstrauch. Und der Vater spottet allmal irgendein Horn, was man ein Stück unten gehört hat. Und da war ein Brauch, dass man, wenn der Hahn nicht auerkommt oder nicht herkommt, dass man etwas in die Luft wirft. Und mein Vater schmeißt den Hut in die Luft und Nazi geschossen. Und da wurde das Eis durchlöchert gewesen. Nein,
und Sie haben geschossen?
Nein, ein Mühlbacher Jäger, der hat da gehört, das Lock und da und hat gemeint, da ist der Hahn, nicht? Also, hinter der Staude da.
Und das war ein Grund für Sie zu sagen?
Nein, ich gesagt, nein, das muss ich nicht haben, das muss ich nicht haben.
Herr Brugger, Sie waren 8 Jahre Volksschule. Sie haben gesagt, ab der 5. lernt man alles nochmal 3-mal.
Ja, das war also, aber es, wie ich schon erwähnt habe, es waren viele Männer im Krieg und da hat man die Schüler halt im Frühjahr wenigstens einen Monat oder noch mehr früher heimgehen lassen und im Herbst halt auch wieder einen Monat oder zwei ist man noch bei den Bauern gewesen. Mhm. Das waren die ganzen Kartoffeln und das halt die ganzen Arbeiten.
Und nachdem es von der italienischen auf die deutsche Schule gegangen ist, hatten Sie Italienisch als Fach oder gar nicht?
Nein, das ist erst viel, viel später gekommen. Also das die ersten Jahre überhaupt nicht. Und später nachher, da waren so, wie soll ich sagen, Lehrpersonen, man hat eigentlich gar nichts gelernt. Die haben allein eine Stunde oder zwei pro Tag zur Verfügung gehabt.
Sie hören das Radio Wohnzimmer hier auf Reis Südtirol. Heute bin ich zu Gast bei Lois Brugger in Gais im Bustertal. Lois Brugger, Jahrgang 1933, sitzt mir gegenüber und hat so viel zu erzählen aus längst vergangenen Zeiten, die aber wichtig sind, sich immer wieder zu erinnern, vor allem was unsere Geschichte natürlich betrifft. Herr Brugger, jetzt haben wir darüber geredet, dass Sie während des Zweiten Weltkriegs Volksschule gegangen sind. Sie selber als Familie haben keinen Hunger gelitten, haben Sie gesagt, weil Sie ja Feld und Grund hatten?
Ja.
Obwohl 11 Kinder waren?
Ja.
Und der Vater nicht da
war? Man hat 3-4 Kühe, hat man gehabt, dann hat man einmal Milch und Butter und das hat man schon gehabt. Kartoffeln haben wir jeden Tag Kartoffeln gegessen.
Aber Sie waren also nicht arm?
Nein, im Verhältnis nicht. Und noch etwas darf man nicht vergessen, der Vater bei der Bahn, der hat einen Lohn gekriegt und hat dürfen das Geld der Familie schicken. Also das war damals schon alles irgendwie geregelt.
Aber rückblickend, wenn Sie sagen, Ihre Mutter war eigentlich allein viel mit den Kindern, mit den 11 Kindern, war das eine starke Frau oder haben da immer schon die Geschwister auch viel mitgearbeitet?
Einmal war es schon eine starke Frau. Ihr Vater war Schneider und sie hat das Schneiderhandwerk gelernt. Und so konnte sie praktisch viel für die Kinder machen. Und nachher das älteste Geschwister von mir, das war die Anna, ein Mädel. Und die hat uns halt auch gezogen, nachher, was die Mutter nicht getan hat oder eine Zeit gehabt hat.
Als die Volksschule dann vorbei war, sind Sie in die Lehre gegangen und die Firma Beikircher, die es in Mühlen damals gegeben hat, eine Firma, die Turbinen für Elektrowerke gebaut hat.
Ja.
Wie sind Sie denn da hingekommen überhaupt?
Ja, damals hat man halt, der Vater gesagt, jeder von den 7 Buben, was wir waren, soll oder kann was lernen. Ja, und nachher 2 Brüder von mir waren schon Maschinenschlosser und mir hat das auch interessiert. Und dann bin ich in Mühlen zu Wege gekommen als Lehrbuhr. Und dort 3 Jahre Lehrbuhr und fast eben weg noch ein Geselle. Man hat natürlich nicht verdient, 3 Jahre.
Aber Sie haben gesagt, es war super spannend als Arbeit.
Ja, also das danke heute noch, dass man das eigentlich passiert ist, dass sie das eingeschlagen haben.
Diese Firma war sehr modern und sehr mit der Zeit voraus, kann man sagen.
Damals schon, aber nach dem Krieg und so, hat man schon. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich nachher von der Firma weg bin.
Sie haben aber in der Zeit, während Sie dort waren, sind Sie zu den Olympischen Spielen gekommen, oder? 1956? Oder war das?
Ja, 1956 hat die Firma Josef Beikircher ein E-Werk gebaut, weil sie in Cortina unbedingt Strom gebraucht haben für hauptsächlich fürs Stadium und Rodelbahn und ja, und die Firma Baykira hat das Werk gebaut. Der Bürgermeister oder die Gemeindeverwaltung angefragt bei der Firma Baykira, ein Techniker, müsste während der Olympiade oben sein in Cortina und na, unter die Arbeiter. Gehst du, gehst du, gehst du? Ich habe gesagt, ja, ich gehe schon nicht. Weil die Olympiade losgegangen ist, dann hat mich der Chef bis Dobloch aufs Cortina behandelt. Mit dem sind wir noch alleine gefahren, Cortina. Mhm. Da hat so viel geschneit. Also das kann ich fast sagen, habe ich nie mehr erlebt. Ich weiß leider, dass wir mit der Bahn allem gesteckt sein. Die jungen Männer, was da waren, vielleicht auch 15, 20, die haben alle eine Schaufel gekriegt, dann sind wir da wieder ausgestiegen und oben den ganzen Schnee, was da vorne zusammengeschoben war, auch wieder weggeschöpft. Dann sind wir wieder ein Stück gefahren. Das erste Mal hat es schon gleich noch und Dobloch am See schon angefangen. Und so ist es mehrere Male bis Cortina.
Dann war das eine lange Fahrt, eine lange Anreise.
Ja, aber eine lustige Fahrt. Das war lustig. Ja. Man hat sich unterhalten.
Und haben Sie da Menschen aus aller Welt kennengelernt in Cortina?
Sag mal, jetzt die Athleten und so, ist man nicht in Kontakt gekommen. Aber die Verwaltung, die Gemeindeverwaltung, die hat dann abends um sie mich eingeladen mit Hockey und all solche Sachen.
Was war denn Ihre Aufgabe dort eigentlich?
Das Werk
zu beobachten.
Zu beobachten, dass ja nicht was passiert. Man muss sich vorstellen, damals hat man Gleitlager, ich sage Ihnen das was, nicht Kugellager gehabt. Die Lager, die, wenn sich die Welle dreht und so, hat man müssen schauen, dass die Auflage nicht punktuell, sondern schön, dass man ausgeschaut hat und halt gerichtet, dass das hundertprozentig läuft. Und natürlich, sie haben den Strom so viel gebraucht in Cortina und somit war es für die einfach wichtig, dass jemand anwesend war. Natürlich, ich bin halt den Tag 5-6 Mal, weil ich habe eine Leibschaffäre gekriegt.
Ach so, okay.
Ja, also das muss man sich vorstellen.
Also das ist Ihnen gut gegangen?
Ich komme in Cortina um, dann kommt ein junger Mann auf mich zu, sagt er, Baykira. Ja, sie haben gesagt, Baykira. Ja, ich soll mitkommen. Der hat mich nachher in ein Hotel geführt. Da habe ich ein Zimmer gekriegt und da war ich praktisch versorgt. Untertags, der natürlich war interessiert, auch viel zu sagen, weil wir sind überall gratis. Er hat eine Schrift gehabt von der Gemeinde, dass wir überall Zutritt haben, wo wir wollten. Mhm. Und so ist es denen ja auch gut gegangen, aber mir noch besser ja. Nicht.
Wie war es mit Italienisch?
Haben wir nicht mehr gekannt wie heute.
Ach so, aber ja. Da haben Sie sicher auch viel gelernt.
Ja, durch das, dass man mit den Turbinen ziemlich umeinander gekommen ist. Zum Beispiel auch Ranzo, kann ich mich erinnern. Das Gemeindewerk, da waren wir auch unten. Und ja, hat man damals ein bisschen mehr Kontakt gehabt.
Eine sehr fortschrittliche Arbeit war das, oder? Da bei Baykira, bei der Firma, für die damalige Zeit.
Für die damalige Zeit, ja. Weil ich werde Ihnen was erklären. Weil ich weg bin beim Baykira, ich bin eigentlich weg. Ich wollte eine Prüfung ablegen.
Die Meisterprüfung, oder?
Meisterprüfung. In Südtirol hat es damals noch keine Meisterprüfung gegeben. Und nachher bin ich nach Innsbruck gefahren und nachher haben sie mich schon aufgeklärt, wo ich da hin muss. Und ja, dann war ich dort. Ja, ob ich, haben sie gesagt, ich irgendwie Schulen haben oder etwas. Und ich sage, ja, 2 Jahre Berufsschule, das war mein Glück. Und zwar, in Brunnen hat es damals noch keine Berufsschule gegeben. Und dann habe ich Kollegen in Sandrin, in Taufers, gesucht, also Spangler sind gewesen, Hydrauliker, ein paar Mechaniker und Schmiede ein paar. Und dann waren wir 13 Schüler noch aufs Land ein Gesuch gemacht, ob sie uns nicht Berufsschule zahlen lassen.
Privat?
Ja, dann haben wir 2 Jahre ist die Berufsschule gelaufen, dann haben wir der Chef zum Beispiel, haben wir, der war der Techniker und noch ein Lehrer, was Rechnen, andere Schrift und so. Und dann haben wir die 2 Jahre und die Zeugnisse habe ich mitgebracht. Und da gesagt, und das Dritte war nicht mehr möglich, weil es einmal in Brunnig die Berufsschule angefangen und dann hat das Land ins die Dritte nicht mehr gezahlt.
Ah.
Ja, Brunnig zu fahren war damals nicht möglich. Als Lehrbuhr hat man müssen im Haus bleiben. Allenfalls, nach einer der 2 Zeugnisse, er sagt ganz Dritte. Und ich sage, es war nicht mehr möglich. Noch hinter ihm war eine Stellage. Dann tut er ein Werkstück raus. Herr Brucker, sehen Sie sich aus, so etwas zu machen? Dann ich sage, ja, wenn es leisell ist.
Was war das für ein Ausstück?
So, wie soll ich sagen, eine Art Schraubstock.
Ah.
Arbeiten, fräsen, drehen und alles, schweißen, alles. Muss halt da vorkommen. Hm. Und dann schaut er mir so an und dann soll ich es probieren. Und somit bin ich nachher praktisch im Herbst in Innsbruck raus. Und
haben die Prüfung abgelegt.
Und haben im Frühjahr nachher die Schule besucht, die Meisterschule, und dann im Frühjahr die Prüfung abgelegt.
Herr Brucker, Sie sind ja dann, haben dann den Meistertitel bekommen, nachdem Sie da dann doch durchgekommen sind.
Ja.
Und waren dann ein begehrter Mann auf dem Arbeitsmarkt. In Südtirol hat ja so langsam begonnen, die Industrie zu greifen, vor allem jetzt hier im Bustertal auch, ja, dann in den 60er Jahren. Sie haben dann bei der Fabrik Mössmer begonnen zu arbeiten und,
ja,
sind da ausgebildet worden sogar zum Textilspinnereimeister, obwohl Sie mit Textil nichts am Hut,
ja,
hatten.
Mich hat man halt angeworben. Das ist durch Bekanntschaft von meiner Frau, damals das Mädchen. Und die war da im Haushalt und hat halt wahrscheinlich erzählt, wo ich zu umgehe, weil sie bin ich wohl gegangen und ab und zu einmal abgeholt. Nicht? Ja, sie brauchen dringend einen Fachmann und hin und her. Na, hat man mich eigentlich dazu überredet. Dann habe ich gesagt, was soll denn Textil? Ich weiß wohl, dass die Wolle auf die Schafe wächst, weil wir Schafe gehabt haben früher. Aber mehr weiß ich nicht. Ja, das,
kein Problem.
Kein Problem. Da müssen die nach Reutlingen in Deutschland draußen. Nämlich die Textilschule für Süddeutschland. Nachher, laut Vorschrift, hätte müssen 10 Jahre Textilarbeit. Dann haben sie ein Zeugnis geschrieben, 12 Jahre. Was ich eigentlich nicht einmal 12 Monate in der Mössmer war. Und nachher, ja, dann habe ich halt zugesagt und dann haben sie mir Reutlingen geschickt.
Genau, und dann haben Sie da bei der Mössmer, als Sie zurückgekommen sind, ganz schön viele Mitarbeiter gehabt unter Ihnen und haben sich für die dann auch eingesetzt, denn es gab von den Chefitäten aus sozusagen einen Bonus in Aussicht für alle,
ja,
die mehr,
ja,
erreichen.
Die Leistung natürlich ist so viel gestiegen. Das heißt, ich habe geschaut auf die Leute, es waren ca. 60 Frauen und Männer, die da gearbeitet haben. Und ich habe allem versucht, auch die Überstunden, dass sie ja gezahlt werden. Und so habe ich mich schon eingesetzt. Und da war Folgendes, da war eine Abmachung, so und so viel Kilo Garn pro Tag, pro Spindel. Und was drüber wäre, der wird prämiert. Also die Arbeiter kriegen da
einen Bonus.
Ja, ich selber habe nichts zu tun gehabt, mit denen ich habe ja ein Gehalt gehabt. Und dann habe ich halt festgestellt, dass das einfach nicht stimmt, das nicht
geht's
passt.
Nicht?
Und dann habe ich mich halt gemeldet bei der Verwaltung und zuerst wollten sie nicht zugeben und ich sage, ich werde es wohl wissen, was die da hin und aus geht. Und somit, ja, abgeschlossen, nach einer Woche holen sie mich wieder ins Büro. Also Herr Brucker, wir haben darüber gesprochen, wir haben uns überlegt, sie verdienen hatten eigentlich viel, viel mehr. sagen Sie einmal, was Sie sich vorstellen. Also haben sie mir praktisch. Und einer von denen sagt nachher, aber Herr Brucker, na sind Sie auf unserer Seite.
Also ein bisschen gekauft.
Ja, sie wollten mich kaufen. Dann habe ich gesagt, es ist ja nicht notwendig, also ein Schmirbe-Kiebel zu sein.
Das haben Sie gesagt?
Sie haben nicht gesagt. Und nachher...
Da waren Sie nicht mehr lange dort.
Dann sind wir wieder vernannt und nach einer Woche wieder holen sie mich, ob ich mir sie überlegen kann, wie viel ich mir vorstelle. Und ich sage, das kommt nicht in Frage, mir geht es um die Leute, da hin und her. Und dann haben sie gesagt, ja, sie könnten mir auch künden. Dann habe ich gesagt, na, künden sie halt. Ich wollte mich nicht erpressen lassen. Ja, haben sie gekündet. Nach einer Woche, weil die Kündigung halt gab, nach einer Woche, hol sie mich wieder. Ich habe die Kündigung kriegen. Wenn man gegenzeichnet, wird das etwas unkeim sein. Nicht? Ja, sie haben sich überlegt, die zurückzuziehen. Dann habe ich gesagt, für mich kommt es nicht in Frage. Weil bevor ich da noch länger bleibe, gehe ich lieber auf einen halben Rinder hier. Ja, das war, okay. Das ist mein Jahr.
Und Sie waren da frisch gebackener Vater auch noch? Also Sie hatten, ja, oder zweifacher ein Kind?
Ja, wir haben die zwei Mädchen gehabt und eine Betriebswohnung, was eigentlich nicht viel gekostet hat.
Und da ist, nur damit ich kurz zusammenfasse, ist es dann so gewesen, dann haben Sie wirklich gekündigt, das war zu Ende und Sie sind dann mit der Frau und mit den Kindern nach Gais gezogen.
Ich habe die Kündigung angenommen. Ja, es war damals so, die Mutter ist uns gestorben damals im Mai und die ganzen Geschwister. Oder?
Du, 11
du
Geschwister.
Du könntest jetzt eigentlich in Hof übernehmen und da ist hin und her und alle. Sie schenken mir's.
Den also, Hof?
Ja. Sie müssen dort schauen.
Sie verzichten auf Ihr Erbe?
Ja, sie verzichten aufs Erbe. Und ja, ein Bruder, ja.
Wäre interessiert gewesen, ein Bruder?
Das ist irgendwie interessiert gewesen, aber die Geschwister wollten es nicht recht. Und haben mich eigentlich wieder überredet, dass ich das getan habe. Nachher.
Und den einen Bruder haben Sie dann ausgezahlt, oder?
Ja. Wir haben uns noch geeinigt und sie haben wir nachher schon hingekriegt. Und wir waren eine Familie irgendwie, was sehr zusammengewachsen ist.
Wie viele von den Geschwistern leben denn noch?
Ja, jetzt sind wir noch 4. 2 Buben, 2 Mädchen.
Wenn Sie dann dahergezogen sind mit Ihrer Frau?
Ja, nachher ist da einmal zu sanieren gewesen. Und ja, meine Frau ist schon eine geduldige Frau. Das ist schon so, weil jede macht das nicht mit. Sie müssen sich vorstellen, eine Wohnung, wo alles praktisch, Heizung, alles da war. Und nachher kommst du auf ein Bauernhaus her. Damals war es noch
einfach.
Einfach und erst nachher später außen renoviert.
Ja, weil das ist jetzt kein einfaches Bauernhaus, sondern das ist ein wunderschöner Hof hier jetzt geworden. Ist das dank Ihnen so geworden oder dank Ihres Sohnes?
Ich habe da Pläne gezeichnet, das war auch lustig. Und nachher habe ich mir gedacht, so von der Heimatpflege gekehrt haben und da gehe ich mal hin, weil der Architekt Platter war ein berühmter Architekt, der hat ja für Heimatpflege gearbeitet.
In Bozen oder wo?
In Bozen. Da bin ich einmal reingefahren und nachher haben sie den umgerufen, dass da halt einer von Pustertal war. Und nachher hat er gesagt, er soll frisch kommen. Der hat da in den Hochhaus da sein Büro gehabt. Und nachher habe ich da ein Foto gemacht vom Haus, wie es früher war, vom Grund, Auszüge und alles. Und dann bin ich halt da zu ihm gekommen, so schaut er so. Ja, da gesagt, Herr Brucker, wieso haben Sie da einen Turm? Dann habe ich gesagt, das ist der Teil hinten zu. Ja. Ich sage, das ist nicht der Turm, weil sonst vom Wald abends so ein Zug ist. Und wenn man da vor dem Haus gesessen ist, dann habe ich gesagt, das soll der Wind den Zug aufhalten. Ah. Und dann schaut er so, dann sagt er, Ja, eigentlich, warum nicht?
Sie können die Leute überzeugen. Ja. Herr Brucker, nur ganz kurz, um kurz noch auf Mary de Racheville zu kommen, sonst vergessen wir die. Die ist hier da, wo wir hier sind, in, ganz in der Nähe im Nachbarhof aufgewachsen.
Unter der Straße da.
Haben Sie sich aber gekannt?
Ja, sehr gut.
Und was, wie erinnern Sie sich an Sie als Kind,
ja,
oder?
Ja, schon als Kind erinnere mich auf Ihren Vater. Der war, wenn er gekommen ist, ein Mordsauto, ein großes, ein schwarzes, was man damals noch nicht gesehen hat. Ja, und nachher, da sind wir oft, weil unten waren auch andere, war gleich alt wie Dolores, und mit dem bin ich viel benannt geworden. Er war oben, der ist von die Karner geworden. Denn um die Karner, weil sie früher mit den Ratten da vorbei sind, hinten gelassen, bei der Nachbarin.
Einfach so.
Der hat viele Kinder aufgezogen.
Ich glaube, über 10, gell?
Ja, nicht leider Mary.
Was war das für eine Frau?
Ja, eine wunderbare, gute Frau. Also auch der Mann, das waren so liebliche, ruhige Leute.
Und Sie konnten selber keine Kinder haben?
Ja, sie war in Brixen in Bindung, das Kind gestorben. Und dann haben sie im Dezember
Gott, ja,
von der Mary, und die hatte nicht recht gewusst, wohin mit dem Kind. Sie selber kann es ja nicht haben. Ja, der ist schon da gekommen, die kann ich mich gut erinnern.
Aber war Mary ein so was Besonderes, oder war sie eine wie ihr alle?
Die war wie wir alle. Also, die auf dem Feld oder was war die?
Sie erinnert sich ja auch sehr gerne noch an diese Zeit. Und diesen Lois, den Sie gerade erwähnt haben, den hat sie ja dann mitgenommen nach Meran.
Ja, den hat sie nachher nach Meran mitgenommen. Der war nachher Kustos drin, auf der Brunnenburg.
Genau.
Ich habe ihn einige Mal besucht. Da haben wir so der Baum, Zürfel, irgendwie ein bisschen Heimweh. Und es ist mir eigentlich sehr, sehr gut gegangen. Ja.
Ein guter Freund von Ihnen war das?
War ein guter Freund, weil mit dem war er viel benannt. Zum Beispiel, weil die Mary geheiratet hat, nahm sie Schloss Neuhaus, der Burg Neuhaus, gewohnt.
Oberhalb vom Haus.
Ja, ja, und da hat er abends müssen jeden Tag 2 Liter Milchaugen tragen vom Samerhof. Und da haben ihn allem begleitet, sind wir mit so einem Augen. Oben war eine Schwester, von, kann ich mich noch gut erinnern, recht eine lustige, von Boris, die Vera. Und der hat sich allem gefreut, wenn wir, das war so ein Mädchen, wir waren vielleicht 15 Jahre oder so, mit der haben wir gespielt, recht lustig haben wir es gehabt. Ja, und nachher haben sie ja die Mutter von Ezra Pound, haben sie ja nachher angebracht. Kann ich mich erinnern, drin oberhalb vom Pflegerhaus haben sie sie auf einen Lehnstuhl gebunden, dass sie nicht anfällt.
War sie alt?
Ja, die war alt, die konnte nicht mehr gehen. Und dann haben sie 2 Stangen auf Seiten zu ihm gebunden, und 4 Männer haben die vom Pflegerhof ins Schloss Aue getragen.
Ja.
Und später, wenn wir so Aue gegangen sind, also mit der Milch und so, der hat sich allem gefreut, wenn sie es.
Herr Brucker, vielleicht kommen wir noch mal zu Ihrer Karriere. Nach der Firma Mössmer ist es ja beruflich auch weitergegangen. Aber Sie haben sich dann schlussendlich entschieden, als Berufsschullehrer zu arbeiten, und haben dann angefangen, Brixen zu pendeln, weil da Metall war, oder?
Nein.
Nein.
Das war okay. So, der Balli, die Mössmer verlassen haben aufgrund der Kündigung. Und ein Bruder von mir hat in der Berufsschule als Lehrer gearbeitet.
In Bruneck?
In Bruneck. Dann hat er gesagt, Lois hat er gesagt, kommt euch der Zins, wir suchen dringend jemanden, der was Kurse haltet. Und zwar, die Bierfeld hat verlangt, dass die, was da kommen oder so, dass die einen Kurs besuchen.
Weil da hat es Maschinenschlosser gebraucht,
ja,
in der Bierfeld.
Die Bierfilter haben sie dringend gesucht. Und ja, und nachher kann ich mich noch erinnern, da bin ich einmal raus und ich stehe auf der Bozen und da kam, ja, dann habe ich da zwei Kurse gehalten und nachher kamen sie wieder auf der Bozen. Sie würden mich freistellen, ein paar Monate, ich müsste ein Programm erstellen. Wir sollten zu den Betrieben gehen, also da in Bruneck, nach Brixen, Durst, Sterzing, Leitner. Mit denen musste ich mich unterhalten und ein Programm erstellen. Mhm. Und da war noch ein Kollege, der was da Schweißkurse gehalten hat. Das war der Bacher Anton, der ist von Feldturns. Und nachher haben wir so geredet, ja, das war eigentlich nicht schlecht. Also. Und ja, dann ist dazu gekommen, dass wir das Programm nachher abgeliefert haben und ja, und so ist eigentlich diese Fachschule entstanden.
In Bruneck zuerst?
In Brixen.
Ah, in Brixen.
In Bruneck ist es nicht zustande gekommen. Da war wieder ein Problem. Und zwar der Direktor und der Bozner, da sind so viel zu streiten gekommen. Ah. Weil es ist gegangen, jeder hat sich präsentiert mit dem Programm. Und
mit demselben, von Ihnen?
Ja, und nachher. Ja, und in Brixen waren Räumlichkeiten von einer Tischlerei, was das Land aufgekauft hat. Da war eine Werkstatt und Büros, und weil da ist einen Konkurs gegangen. Da war Raum geworden und ja, und dann habe ich mir das umgeschaut. Und ja, und dann ist dazu gekommen, dass die Fachschule entstanden ist.
In Brixen?
In Brixen, zweijährig.
Und Sie sind ab dem Moment dann auch von hier, von Geis, immer nach Brixen
jeden
gebändelt?
Jeden Tag nach Brixen gebändelt.
Bis zur Pension?
Bis zur Pension,
ja. Und war das schlimm zu bändeln?
Nein, ursprünglich bin ich mit einem Privatauto gefahren. Ich habe zwei bzw. drei Auto verbraucht. 850er, okay. Noch ein 127er. Also, und später ist noch möglich gewesen, dass man mit dem Bus fahren konnte. Der Bus, zum Beispiel Oberhollenzer damals in Taufers, der ist jeden Tag Innsbruck gefahren. Das heißt bis Brixen und nachher weiter Innsbruck. Und abends ist Alma Saat Bruneck gefahren. Und da hat man halt allem zwei Karten gebraucht. Und das ist man nie in ein Ding reingekommen, dass man, sagen wir, billiger oder so. Dann bin ich Bozen gefahren, zuständigen Transportamt. Da war eine italienische Frau und recht eine Liebe. Und dann habe ich geklagt, wie das halt für mich ist.
Mit den zwei Karten?
Mit den zwei Karten. Und ob das nicht möglich ist, dass man praktisch mit einer fahren kann. Sie wird nachschauen. Nach einer Woche hat sie mir geschrieben, es ist möglich, ich brauche nur beim Oberhollenzer das zu sagen und der soll mir die Karte geben und dann passt das. Die Kollegen, da sind viele Brixen gefahren, Bozen gefahren, in die alle, habe ich das alles erklärt und von selben Weg war es möglich, mit einer Karte zu fahren.
In Brixen haben Sie sozusagen gearbeitet als Berufsschullehrer, haben dieses Ausbildungsmodell entwickelt für Metall, für die Fachberufe, ja, die Metall?
Ja, durch das, dass wir da mit Firmen in Kontakt getreten sind und die Schüler waren gesucht damals. Also, genau. Kann ich mich erinnern, das ist so weit gegangen, dass wir in Brixen die Schüler nicht mehr untergebracht haben.
Ach was.
Na, ist in Schlanders eine zweite Schule entstanden.
Damals. Das war noch nicht die Zschubmal, die ist dann später entstanden, oder? In einem anderen Ort. Die Berufsschule in Brixen, die jetzige?
Ja, das war ja da. Ah. Das hat da angefangen.
Genau, 50 Jahre Berufsschule in Brixen. Und ja. Sie sind da eingeladen gewesen?
Fachschule. Weil Berufsschule ist eigentlich da, wo die Lehrlinge einmal in der Woche oder so, oder so gewisse Termine. Und das ist die Berufsschule. Und das war Fachschule, das ist eine durchgehende Schule.
Von Montag bis Freitag?
Von Montag bis Freitag. Die Berufsschule ist leider die Woche ein Tag, genau. Oder je nachdem, welcher Beruf. Und das ist praktisch die Fachschule. später nachher ein Ball, die Technik dazu gekommen ist, also
die digitale Welt.
Ja, nachher ist drei Jahre geworden. Hat man müssen ein Jahr anhängen. Ja.
Herr Brucker, Sie sind seit 1989, das ist schon eine Weile her, sind Sie in Pension. Das heißt, diese ganze digitale Welt mit Computer oder so haben Sie nicht mitgemacht im Beruf?
Angefangen. Ich kann mich erinnern, wir haben die erste gesteuerte Maschine von Südtirol gehabt, in Brixen, in der Fachschule. Dazu hat man mich nach Deutschland geschickt.
Wieder mal?
Einzulernen und war draußen vielleicht 3-4 Wochen oder so in Deutschland. Und zwar in der Fabrik, wo wir nachher die Maschine bekommen haben. Und das war die erste gesteuerte Maschine in Südtirol. Die Samstage habe ich müssen nachher für die Firmen Kurse halten, Arbeiter, bestimmte Arbeiter in die Firmen. Also das hat mit denen angefangen, ja.
Aber wenn Sie jetzt so sich überlegen, wie sich die Technik entwickelt hat, sind Sie froh, dass Sie da jetzt nicht mehr dabei sind oder reizt es Sie immer noch technisch?
Ja, es war schon interessant, aber man wird auch älter und da muss man am Ball bleiben, sonst geht das nicht.
Haben Sie ein Smartphone?
Ja, ein Handy, das reicht mir schon.
Zum Telefonieren, oder?
Ja. Ja, da im Haus, also die Schwiegertochter oder mein Sohn oder wenn etwas ist, dann kämen sie schon.
Sie haben ja drei Kinder, ja. Und Ihre Frau ist auch immer noch hier. Also wie kann man sich vorstellen, wie die Familie, wie das Familienleben war? War da die Frau, die alles den Ton angesagt hat? Oder haben Sie da schon auch mitgeredet bei Familiensachen?
Wir haben eigentlich alle mit zusammen gearbeitet. Das muss ich schon sagen.
Auch bei den Kindern?
Ja. Natürlich ist die Frau öfter beim Aufwachsen und so ist mehr die Frau. Es ist damals bald noch beruflich, war in Brixen oder so.
Waren Sie viel weg?
Ich war viel weg, in der Früh, 6:30 weg und abends bin ich halt auch kein Ball Nacht war.
Aber mit den Kindern ein gutes Verhältnis mit allen?
Ja, Gott sei Dank. Ich sage, wir haben eigentlich ein super Verhältnis. Wir haben 12 Enkel und alle gesund und es geht uns eigentlich gut.
12 Enkel?
Ja.
Wahnsinn. Und man sieht sich auch, man trifft sich auch regelmäßig?
Ja. Schon früher, weil ich noch nicht so alt war. Ich sage mal, ja, ein paar Mal alle eingeladen. Also, dann habe ich mich bereit erklärt zu kochen.
Sie selber?
Ja, wenn es sein muss, koche ich alles.
Super, ein moderner Mann.
Nein, nicht modern, aber das braucht es ja, wenn man will, zusammenarbeiten. Wenn man sich vorstellt, eine Frau hat so viel mit den Kindern zu tun und bis Wäsche und alles. Und wenn man da alle eingeladen hat, dann kämen die Frauen, die Männer, die Kinder, wenn man 12 Enkel haben, noch die Eltern dazu. Und dann habe ich mich bereit erklärt, zu kochen.
Und hat es allen geschmeckt?
Ja, da gibt es einen Braten und alte Zutaten, ja.
Ja, super.
Ja.
Sie waren auch 60 Jahre beim Männergesangsverein, also Sie haben sehr gerne gesungen auch.
Ja, sehr gerne. Also singen, ich muss ehrlich sagen, das ist ein Wundermittel für den Körper.
Es ist ein Psychopharmaka.
Ja, na wirklich. Und zwar, da beim Renovieren und so, habe ich oft fest gearbeitet und gebuckelt und dass die Frau abends hat ich gesagt hat, du wirst nicht wieder Probe gehen. Den ganzen Tag, ja, ich habe gesagt, ich muss gehen. Wenn ich in die Probe gegangen bin, haben wir da gesungen und danach sind wir etwas trinken gegangen, dann waren wir alle ein paar die letzten beim Heim gehen. So viel leicht waren wir. Also das Schwingen beim Singen, also ich sage, Lachen und Singen war das Beste für den Körper.
Ja.
Ein Tag ohne zu lachen ist ein verlorener Tag.
Schön, das stimmt.
Das kann ich bestätigen. Ja.
Singen ist wirklich ein natürliches.
Und singen, also, wenn Sie da singen, das Atmen und das Schwingen vom Körper, also das ist eine Medizin.
Würden Sie sagen, Sie haben Glück gehabt im Leben?
Ja, eigentlich mehr oder weniger. Wir haben wohl, muss ich Ihnen erzählen, mit 8 Jahre war ich noch eine starke Rippenfellentzündung, eine Erkältung. Das ist ja eine tolle Geschichte. Und nachher der Arzt kam, also das war die Nasse, wissen Sie, nasse oder trockene Rippenfell.
Eine ist die schlimmere, sicher.
Bei der Nassen ist es noch schlimmer, weil sich da so viel Wasser sammelt. Mhm. Und das müsste der Arzt abziehen. Und das war damals während Krieg einfach zu wenig Ärzte und so. Weil er gekommen ist, wo er endlich eine Zeit gehabt hat, dann ist es schon so vereitert gewesen, die ganze Seite. Das ist nicht mehr gegangen. Und nachher, ja, dann war ich zu sterben. Also wenn ich daran denke, da im Nebenzimmer, da haben sie mich gehabt und haben sie die Sterbekerze angezündet, die ganze Familie versammelt und haben sie da schon gebetet und da ist der Pfarrer gekommen und ich habe mich gebeichtet und noch sagt er, ich brauche vor der Hölle nicht Angst zu haben. Stellen Sie sich vor, 8 Jahre.
Mit 8 Jahren, ja.
Und na, aber auch im Fegfeier.
Wird sein.
Und das Fegfeier hat man von der Religion her so gesehen, wie die Leute da in die Flammen drin sitzen. Wir haben wunderbare Bilder gehabt beim Religionsunterricht. Und na, wie die da drin in dem Feuer sitzen. Jetzt war Folgendes. Die älteste Schwester, die hat das Abendessen gekocht. Er ruft ihnen bei der Tür, das Nachtmahl war gerichten. Dann sind sie alle in die Küche gegangen, ein Abendessen. Und die sich auf einmal Feuer. Und dann habe ich gemeint, jetzt bin ich endlich in Unkem da, im Fegfeier. Das muss man sich vorstellen,
daheim,
weil Feuer war. Nachher haben sie geschrien, so halb ist, nachher sind sie hergerannt alle und ich bin nachher wieder zu Zeugen gekommen, bald sie mich da auf der Ofenbank liegen am Kopf, weil das ist der Vorhang gebrannt. Also das war ja auch nichts sagen.
Das war echt?
Das war für das mich Fake-Fire. Echt, jetzt bin ich weggefeiert. Aber den Schock hat es gebraucht, mich zurückzuholen. Ich war noch an so viel
wach
eigentlich und benannt, dass sie mich nächsten Tag umgekehrt ins Krankenhaus. Das ist ein Nachbar mit dem Schlitten, die Schellen um Chin-Chin. Also
das war ja während dem Krieg dann?
Ja, das war mit dem Schlitten ins Krankenhaus, Brunnen, gesagt, man hat mir da Träger, weil Wagelern hat es damals noch nicht
gegeben. Das war ja damals ganz woanders, das Krankenhaus.
Ja, wo ne? Die da am Kapuzinerplatz, ja. Wo die Kapelle steht, die halt die Krankenhauskirche. Und dann hat er Augen getragen und ein gewisser Rosati war ein junger Arzt damals, ist noch lange im Krankenhaus tätig gewesen, super Arzt, der hat mich operiert. 2 Monate bin ich halt im Spital gewesen und dann ist es wieder gegangen. Ja.
Und heute sind Sie immer noch da?
Der hat müssen ein Stück Rippe ausstemmen.
Von Ihnen?
Ja, weil der ist schon angefault worden.
Na bitte. Und heute sind Sie 93 und schauen super aus. Keine Gehprobleme, keine Kopfprobleme, nichts?
Nein, also Gott sei Dank.
So alt werden will, möchte jeder.
Ohne keinen Schmerz, Gott sei Dank. Aber ich führe das eigentlich ein bisschen auf unser biologisches Leben zurück. Weil ich habe schon Gallensteine operiert und Blinddarm operiert. Das war alles, bevor wir uns eigentlich auf Bio umgestellt haben.
Und seitdem dann nichts mehr?
Ja, nein. Also.
Sie haben gesagt, mit Sehen ist das einzige Problem, oder?
Sehen, ja.
Das ist ein Alters, eine Alterserscheinung.
Ja, ja, das bis 90 Jahre eine super Sehen, sie haben noch im Viererschein
genau.
verlängert.
mit 90.
Und nachher mit 91 habe ich das Auto fahren gelassen, weil ich gesehen habe, dass ich jetzt mit den Augen ein bisschen Probleme kriege.
Gibt es noch irgendeinen Wunsch, Herr Brugger? Oder sind Sie zufrieden, so wie es ist?
Ja, eigentlich nicht. Ich bin wunschlos glücklich. Man hat ja nicht wer. Ja, mein Spruch ist allem, solange mich die Füße tragen und der Kopf weiß, wohin, will ich nicht klagen, weil ich sehr, sehr zufrieden bin.
Schön als Schlusswort, würde ich sagen. Herr Brugger, Sie sind 93 Jahre alt, leben in Gais im Bustertal und ja, Sie haben uns heute von Dingen erzählt, die viele nur mehr aus den Geschichtsbüchern kennen und aus Zeiten, die wir alle eben nicht miterlebt haben. Deswegen ist es ganz wichtig und sehr hoch einzuschätzen, Ihre Geschichten, die Sie uns heute hier erzählt haben. Dafür herzlichen Dank und herzlichen Dank auch, dass Sie uns hier beherbergt haben, bei Ihnen zu Hause. Herr Brugger, vielen Dank.
Bitte sehr, danke.
Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. An der Sendetechnik und für den guten Ton zuständig ist heute Karl Pfeiffer. Er ist mit mir hier nach Gais zur Aufnahme gefahren. Dieses Interview und dieses Gespräch können Sie auch jederzeit bequem nachhören in unserer Reihe Südtirol Mediathek. Und ja, danke fürs Zuhören. Mein Name ist Gertrud Brenn und ich freue mich auch auf das nächste Mal wieder. Machen Sie es gut. Thank you.